Also ein berühmtes Zitat von Aristoteles ist, dass die Ursache und der Anfang des lebenden Körpers und das Herz die Quelle für Leid und Freude des Menschen ist. Also schon damals wusste man, dass das Herz eine wichtige Funktion auch im emotionalen Bereich darstellt. Also nicht umsonst sagt man ja auch umgangssprachlich, sich etwas schwer zu Herzen nehmen. Also auch das hat natürlich im Sinne des vegetativen Nervensystems, im Sinne der Sympathikusaktivierung und Parasympathikusaktivierung extreme Einflüsse.
Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Wenn man nach Songs sucht, die über das gebrochene Herz handeln, wird man sehr schnell fündig. Anders gesagt, gibt es eigentlich kaum ein Jahr, wo es nicht einer dieser Songs in die Top-Charts schafft. Sei es aktuell Dua Lipa oder das gerade erwähnte Zitat aus dem Song von Mark Ronson und Miley Cyrus. Aber was ist denn wirklich dran? Ist es nur eine Redensart? Oder kann ein Herz wirklich brechen? Und falls ja, ist es dann vergleichbar wie bei diesen Emojis, die wir uns so gerne schicken? Für genau diese Fragen habe ich mir den folgenden Experten eingeladen. Nathaniel Portz ist Facharzt für Kardiologie im Landskardio in Hamburg. Er ist einer der Experten für Herzschrittmacher und Herzschwächen im Team von renommierten Professor Dr. Karl-Heinz Kuck. Und damit ist er genau der Richtige für mein Thema. Herzlich willkommen, Nathaniel Portz.
Hallo Nils.
Nathaniel, kommen wir doch erstmal gleich zu meiner Kernfrage. Kann ein Herz wirklich brechen?
Ja, um die Frage einfach zu beantworten. Ja, auf jeden Fall, das kann es wirklich. Das sogenannte gebrochene Herz, also auch Broken Heart, kann sich in extremen Situationen zu einer wirklichen Erkrankung entwickeln, dem sogenannten Broken Heart Syndrom. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es natürlich nicht so, dass das Herz in zwei Stücke reißt, also der Herzmuskel oder das Herz besteht ja aus einem großen Muskel, das kontinuierlich in einer bestimmten Frequenz pro Minute schlägt, entsprechend der Erregung. Aber es ist natürlich so, dass starke emotionale Belastungen, entsprechend zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen, sei es die starke emotionale Belastung im Negativen oder auch im Positiven, sei es der Liebeskummer, solch eine starke emotionale Belastung kann das Herz direkt im Sinne eines sogenannten Broken Heart Syndroms schädigen, ja.
Okay. Und was sind denn die Symptome eines solchen Broken Heart Syndroms?
Also die Symptome dieses Broken Heart Syndroms sind prinzipiell initial, das heißt am Beginn der Symptomatik, für den Mediziner, wenn er keine genaueste Anamnese, also keine genaueste Krankheitsgeschichte erhebt, schwer von den Symptomen eines akuten Herzinfarktes zu unterscheiden.
Ach, so ein richtig akutes
Thema. Das ist ein richtig, genau, das ist eine richtig, richtig akute Symptomatik. Also es ist nachgewiesenerweise auch so, dass diese Akutsymptomatik und beziehungsweise auch dieses akute Ereignis um wenige Minuten vorher eingetreten ist, also gerade hierzu als exemplarisches Beispiel der Tod des Ehepartners. Und die typische Symptomatik, um diesen Kreis zu schließen, ist dann oftmals wie bei dem akuten Herzinfarkt die sogenannte Angina pectoris, also wir beschreiben das als Brustengegefühl, eventuell auch mit Ausstrahlung in die Kopf-Hals-Region, in den Bauch, Atemnot und gegebenenfalls auch eine Ohnmacht, Kaltschweißigkeit, Unwohlsein, Erbrechen. Also die typische Symptomatik, wie sie bei einem Herzinfarkt vorkommt.
Mhm. Wie hieß das? Taco?
Die Takotsubo-Kardiomyopathie meinst du?
Ja.
Ja, also das sogenannte Broken Heart Syndrom wird auch unter Medizinern als sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie bezeichnet.
Oh Gott, schwieriges Wort. Der Begriff ist schon hart.
Genau, Begriff ist hart. Die Begründung dieses Begriffs liegt in der Form des Herzens. Also prinzipiell, ich sagte ja schon, das Auftreten dieser Takotsubo-Kardiomyopathie oder des gebrochenen Herzens entspricht dem Auftreten eines Herzinfarktes. Und die Unterscheidung, ob ein Patient wirklich dann eine Verengung der Koronargefäße hat oder nicht, die kann man als Mediziner prinzipiell ja nur invasiv mit der sogenannten Herzkatheteruntersuchung, also der Koronarangiographie, treffen. Und typischerweise ist es so, dass bei dem Broken Heart Syndrom, also der Takotsubo-Kardiomyopathie, die Herzkranzgefäße nicht ursächlich sind für den Herzinfarkt in Anzeichen oder für das Takotsubo-Syndrom, sondern es ist eine regionale Pumpstörung des Herzmuskels. Und wenn man den Herzmuskel mit der Herzkatheteruntersuchung dann darstellt, also mit Kontrastmittel oder auch mit dem Herzultraschall, dann sieht man typischerweise die Form einer sogenannten Takotsubo-Falle. Das ist eine Tintenfischfalle, die im ostasiatischen Raum, vorwiegend in Japan, verwandt und verwendet wird zum Fangen von Tintenfischen. Und die Herzform hat dann typischerweise genau diese Form dieses tönernen Gefäßes, das zu diesem Tintenfischfangen dient.
Okay, spannend.
Sehr bildlich und kann man wirklich sehr schön darstellen.
Takotsubo.
Genau.
Okay, werde ich gleich mal googeln, wie ein Takotsubo so eine Falle dann aussehen wird.
Mach das.
Aber ich finde es ganz interessant, was du über die Auslöser sagst. Das heißt also, man hat das ja häufig so, dass so, gerade wenn so zwei alte Menschen, die, keine Ahnung, 60 Jahre lang verheiratet waren und der eine Partner stirbt, dass der andere Partner häufig dann hinterher stirbt, sage ich mal so. Das klingt aber für mich jetzt ja nicht ganz so akut. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, der eine liegt am Grab und der andere fesselt sich ans Herz und fällt dann auch noch tot um, sondern es ist ja eher so, dass dann häufig der Abstand nicht so groß ist. Das heißt aber, das wird wahrscheinlich dann nicht in diese Kategorie des Broken Heart Syndroms fallen.
Ja, typischerweise nicht, wie es in der Vergangenheit war, also vor sozusagen der erweiterten kardiologischen Diagnostik und auch der invasiven Diagnostik, kann man das ja nicht sagen, aber wie du schon richtig sagst, wenn ich an meine Großeltern oder an Großeltern von Freunden denke oder Urgroßeltern, kommt es natürlich oft vor, dass der Lebenspartner in regelmäßig nahem Abstand zum Ableben des damaligen Todes des Partners dann auch verstorben ist. Ob das dem auch begründet ist, Herz und Seele, ja, ein wichtiges Thema, auf das wir vielleicht noch eingehen werden, hat ja natürlich eine direkte Verbindung. Bei der Takotsubo-Kardiomyopathie ist es, wie gesagt, so, dass es dann wirklich doch schon relativ akut zu diesem Schaden am Herzen kommt, dass dem natürlich auch eine entsprechende Mortalität begründet ist. Also es sterben da auch einzelne Menschen an dieser Takotsubo-Kardiomyopathie, genau wie am Herzinfarkt. Also die Todesraten sind prinzipiell à la longue in großen Studien vergleichbar. Zu dem von dir genannten Auslöser ist es so, man hat sich lange überlegt, wie kommt es eigentlich zu dieser typischen Herzform, zu dieser Lähmung des Herzmuskels in bestimmten Arealen des Herzens. Das ist heutzutage, obwohl die Wissenschaft natürlich da viele Untersuchungen angestrebt hat, viele Studien gelaufen sind, noch nicht endgültig geklärt. Aber was man weiß, ist, dass vor allen Dingen Stresshormone, sprich Adrenalin, Noradrenalin und deren Abbauprodukte, dass diese Stoffe sich direkt auf die Herzaktivität auswirken und dass vor allen Dingen diese Stoffe, das haben große Forschergruppen aus Göttingen und aus der Schweiz nachgewiesen, dass diese Stoffe vor allen Dingen bei den Patienten, bei denen man ein Takotsubo-Syndrom dann konstatiert hat, dass diese Stoffe in einer deutlichen höheren Menge im Blutkreislauf nachzufinden sind. Und dementsprechend hat man dieser maximalen Sympathikusaktivierung bei dem Takotsubo-Syndrom da auch eine relative Wichtigkeit zugesagt. Ja, das ist unbestritten, dass dem so ist.
Okay, und du hast eben gerade schon gesagt, also man kann wirklich auch daran sterben.
Man kann wirklich daran sterben, genau. Also es ist meistens so, nach der Frage, ist es überhaupt eine Funktionsstörung des Herzens, die nur kurzfristig anhält, wo sich der Patient davon regeneriert, kann man prinzipiell dazu sagen, das ist meistens eine vorübergehende Sache, der Patient hat dieses akute Ereignis, es kommt zu einer vorübergehenden Pumpfunktionsstörung des Herzens und dann muss man prinzipiell entscheiden, wo geht die Reise hin. Also je nachdem, wie diese Pumpfunktionsstörung des Herzmuskels ausgeprägt ist, kann man sich ja auch vorstellen, also es besteht sozusagen dann ein wie beim Herzinfarkt, durch die verminderte Kontraktion ein verminderter Auswurf des Blutes, damit auch natürlich ein verminderter Auswurf in die Kopfregion, in die ganze Extremität. Und wenn das sehr stark ausgeprägt ist, das heißt, wenn ein Großteil des Herzmuskels von diesem Takotsubo, Broken Heart Syndrom, befallen ist, kann das, wie wir als Kardiologen das sagen, sozusagen in einem fulminanten, also in einem sehr massiven kardiogenen Schock münden. Und dementsprechend kann ein Patient auch an den Folgen eines sogenannten kardiogenen Schockes versterben, ja.
Es ist jetzt ja so, dass, ich sag mal, du bist jetzt ja in deinem Fachbereich ein totaler Experte. Es kann ja durchaus passieren, dass gerade in etwas nicht so kosmopoliten Regionen nicht solche großen Experten da sind. Wenn die jetzt tatsächlich mit so einem Syndrom konfrontiert sind, sagen wir mal einfach so, dass es ein in Anführungsstrichen normaler Internist oder vielleicht sogar ein Hausarzt ist, der denkt, oh Gott, der hat einen Herzinfarkt. Ist es dann so, dass wenn er es falsch behandelt, es auch irgendwie noch was schlimmer machen kann?
Ja, wie ich schon sagte, also maßgeblich für die Prognose dieser Erkrankung ist die sogenannte linksventrikuläre Pumpfunktion des Herzens. Also meist oder zu nahezu 100% ist von dieser Takotsubo-Kardiomyopathie die linke Seite des Herzens, also der linke Ventrikel, betroffen. Und wenn diese Pumpfunktion so schwer geschädigt ist, gibt es dann natürlich auch Verläufe, die sich nicht gut regenerieren und erholen. Und dementsprechend kann bei schlechtem Verlauf, wenn man eventuell vielleicht auch dieses Syndrom nicht erkennt, entsprechend dann vielleicht auch keine Diagnostik betreibt und die Herzschwäche ist vorhanden und man würde diese Herzschwäche entsprechend auch nicht mit den Standard-Herzschwäche-Medikamenten behandeln, kann sich sowas natürlich auch dann auf längere Sicht verschlimmern, klar.
Okay. Aber das Ganze klingt ja wirklich dramatisch. Ich meine, ich hoffe, alle unsere Hörer waren schon mal irgendwann verliebt und wahrscheinlich damit auch die meisten auch mal in irgendeiner Form, sagen wir mal im weitesten Sinne Volksmund, Herzschmerz gehabt haben, was ja dann hoffentlich nicht so gefährlich ist. Also wie oft passiert es denn tatsächlich, dass man dieses Broken Heart Syndrom hat oder das Takotsubo, du weißt schon.
Diese Takotsubo-Kardiomyopathie. Also diese Takotsubo-Kardiomyopathie, muss man sagen, ist kein häufiges Krankheitsbild per se. Man geht davon aus, dass nur ein geringer Prozentsatz von den Patienten, die wirklich mit einer Herzschwäche oder beziehungsweise auch mit dieser akuten Brustschmerzsymptomatik in die Klinik kommen, auch an dieser Takotsubo-Kardiomyopathie leiden. Ja. Also es ist wirklich ein geringer Anteil. Es ist natürlich von immenser Wichtigkeit, dass auch diese Patienten, weil sie natürlich diese typische Symptomatik zeigen, dann auch eine Herzkatheteruntersuchung zugeführt werden, weil man per se erst dann entscheiden kann, die Herzkranzgefäße sind gesund und die Ursächlichkeit liegt entsprechend, wenn man mit dem Patienten eventuell dann nach diesem Akutereignis auch nochmal genauer spricht, an dieser starken emotionalen Belastung.
Lässt sich denn generell eine Verbindung zwischen dem Herz und den Emotionen nachweisen?
Ja, das kann man sicherlich. Also ich sprach ja schon an, dass bestimmte Botenstoffe, die Aktivierung des Körpers sozusagen darstellen, Adrenalin, Noradrenalin und die Abbauprodukte, die eine Sympathikus, also eine Aktivitätsbereitstellung des Körpers sozusagen dafür stehen. Damit kann man natürlich, diese Botenstoffe werden oftmals natürlich auch über den Kopf gesteuert und dadurch kann man eine generelle Verbindung zwischen Herz und Emotionen nachweisen. Es ist natürlich auch so, dass schon die Ägypter oder auch Aristoteles erkannt hatte, dass im Brustkorb, also ein berühmtes Zitat von Aristoteles ist, dass die Ursache und der Anfang des lebenden Körpers und das Herz die Quelle für Leid und Freude des Menschen ist. Also schon damals wusste man, dass das Herz eine wichtige Funktion auch im emotionalen Bereich darstellt. Also nicht umsonst sagt man ja auch umgangssprachlich, sich etwas schwer zu Herzen nehmen. Also auch das hat natürlich im Sinne des vegetativen Nervensystems, im Sinne der Sympathikusaktivierung und Parasympathikusaktivierung extreme Einflüsse.
Ja. Naja, ich meine, irgendwann muss man ja irgendjemand auf die Idee gekommen sein, dass Liebe oder als Symbol für Liebe das Herz da ist. Aber kommen wir mal ein ganz klein bisschen weg von der Liebe und gehen wir doch mal in das, was wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern kennen, Stress, allgemein Stress. Wenn ich jetzt eine permanente hohe Stressbelastung habe, kann das auch dauerhaft zu einer Herzschädigung führen?
Ja, auch die Stressbelastung hat natürlich unmittelbare Einflüsse auf das Herzen. Auch da gibt es große Studien, die in den 90er Jahren geführt worden sind, wo sozusagen auch indirekte Auswirkungen einer dauerhaften Stressbelastung auf vor allen Dingen das kardiovaskuläre System untersucht worden sind. Und da kann man sich ja mit einfachen Mitteln prinzipiell reindenken. Also wenn ich viel Stress habe, dann habe ich vielleicht auch weniger Muße, mich sportlich zu betätigen. Dann ernähre ich mich vielleicht auch ungesünder. Also alles das sind sicherlich Einflüsse außerhalb des direkten Stresseinflusses, also auch indirekte Ursachen oder weiterführende Maßnahmen, die ich treffe, wenn ich viel Stressbelastung habe, die natürlich einem gesunden Leben und natürlich auch einem gesunden kardiovaskulären Leben nicht unbedingt beitragen. Ja.
Ich habe gehört, es gibt ja nicht nur das Broken Heart Syndrom, es gibt auch das Happy Heart Syndrom. Ist das was, das klingt erstmal positiv, ist das was, was erstrebenswert ist oder ist das auch nicht gut?
Ja, hört sich nett an, hast du völlig recht. Ich kannte den Begriff auch, muss ich ehrlicherweise zugestehen, lange nicht. Es gibt ein großes Register für sozusagen die Broken Heart Syndrome in Europa. Das wird in Zürich geführt und die Kollegen dort, die Ergebnisse, das mutmaßlich durch Stress, also prinzipiell negative Emotionen und auch negative Belastungen bedingte Broken Heart Syndrome untersucht haben, haben natürlich auch untersucht, gibt es da vielleicht auch die Ausnahme, den Patienten, der ein Broken Heart Syndrom erlitten hat, aber wo gegebenenfalls gar keine negative oder Emotion zugrunde liegt, die entsprechend negativ belegt ist. Und auch das wurde untersucht und ein geringer Anteil dieser befragten Patienten hat auch geäußert, dass ein sehr ausgeprägtes Glücksgefühl. Also ich kann mich erinnern, ein Lottogewinn zum Beispiel, der genannt wurde, oder eine Großmutter, die plötzlich von dem Sohn von dem zweiten Enkelkind berichtet bekommen hat und daraufhin solch eine starke emotionale Reaktion mit einem Broken Heart Syndrom erlitten hat. Also, ja, also auch wirklich das Happy Heart Syndrom gibt es, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man das gerne haben möchte, aber was auch sicherlich nicht unbedingt heißt, dass man nicht glücklich sein sollte, weil die Gefahr eines Happy Heart Syndroms so enorm groß ist, dass man nicht nach dem allgemeinen Glück streben sollte.
Also Broken Heart Syndrom ist schon selten, aber Happy Heart Syndrom ist noch seltener.
Genau. Okay. Kann man so prinzipiell unterschreiben.
Ja, toll. Gibt es noch einen Tipp, wo du sagen würdest, den du unseren Hörer geben kannst, wie man im Alltag stressbedingte Belastung des Herzens entgegenwirken kann? Also gibt es vielleicht irgendwelche Übungen oder irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, achtet mal darauf.
Ja, also generell als Kardiologe würde ich natürlich jeden Patienten unabhängig von dem Broken Heart Syndrom zu verschiedenen Maßnahmen und erstrebsam oder Regelungen im Leben raten. Das ist zum einen an oberster Stelle, würde ich immer sagen, Bewegung, 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 treiben Sie Sport. Man spricht ja aktuell mit sämtlicher Fitnessdiagnostik, wenn ich an Apple Watch, Fitbits etc. denke. Halten Sie Ihre schauen Sie auf Ihren Schrittzähler. Also da spricht man ja von diesen magischen 10.000 Schritten am Tag, die wahrscheinlich noch nicht mal jeder schafft. Ja.
Ich schaffe die auch oft nicht, aber ich mache so viel mit dem Fahrrad. Zählt das eigentlich?
Das zählt auch. Also weiterhin zu dieser, zu dieser Schrittbelastung gehört natürlich auch ein kontinuierliches Ausdauertraining, was auch, wie wir wissen, kardioprotektiv wirkt. Da ist so ungefähr, die Zielmarke pro Woche so vielleicht 2,5 Stunden kardioprotektiven Sport einzuhalten. Und das im Sinne des Sports ist sicherlich auch ein Tool, wo man vielen Stressoren des alltäglichen Lebens entgegenwirken kann.
2,5 Stunden sagst du in Summe?
In Summe, über die Woche verteilt, ja. Okay. Ob man das jetzt in zwei Komponenten unterteilt und zweimal eine gute Stunde laufen geht oder ob man das in mehrere Abschnitte unterteilt. Wichtig ist, dass man eine gewisse Kontinuität hat, das heißt, man sollte das dann auch pro Woche immer verfolgen und nicht alle 3 Wochen einen Marathon laufen und natürlich dann wieder Ruhephasen einlegen, sondern da ist natürlich die Kontinuität ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass sich der Körper einfach an auch diese regelhafte Belastung gewöhnt, trainiert werden kann und eine entsprechende Kondition einfach dann auch generiert wird. Ja.
Okay. Sehr gut, Nathaniel. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche uns beiden weder ein Happy noch ein Broken Heart Syndrom.
Danke, Nils. Hat mich gefreut.
Sag mal, wie ist das eigentlich als Kardiologe? Ist man da selbst eigentlich noch sensibler, was so das Herz betrifft, als es so normale Menschen sind? Oder ist das wieder Klempner mit dem Tropfen im Wasserhahn?
Ja, ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, dass man schon in gewisser Art und Weise, gerade wenn man solch viele schwerkranken Menschen auch sieht, und ich habe ja auch lange in der Klinik gearbeitet und viele schwerkranke Menschen betreut, dass man schon ganz allgemein mit seiner Gesundheit auch, sage ich mal, etwas mehr Vorsorge betreibt als vielleicht ein Mensch, der sowas nicht täglich sieht, weil man einfach sehr sensibilisiert ist. Und natürlich achte ich auch auf meine tägliche Bewegung, auf den Verzicht von sämtlichen Noxen, sprich Nikotin, an vorderster Stelle, auf eine gesunde Ernährung und auch natürlich auf entsprechende Stressvermeidung, soweit es möglich ist in unserem Beruf, klar.
Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um die Atmung. Wir treffen die Therapeutenlegende Hannes Brandl aus Lanz und sprechen mit ihm über die richtige Atemtherapie. Bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.